Gut gerutscht?
Ob ich gut gerutscht bin?
Ja. Machst du auch mit jetzt so einen Monat Enthaltsamkeit? Also vinomäßig, ja, muss man dich nicht fragen. Komm, das hast du noch nie gemacht, oder? Du hast noch nie gesagt, ich verzichte jetzt mal auf Alkohol.
Ich mache das aber immer hier im Februar. Schön Stoffwechselkühlchen.
Hey, warum machst du das im Februar?
Weil ich das im Februar mache. Warum soll ich das denn nicht im Februar machen dürfen? Was ist denn mit dir?
Diese Sache machen,
ich aggressiv hier.
Gleich im neuen Jahr.
Du machst aggressiv.
Nee, ich hab mir gesagt, ich will nicht mehr.
Diese Extreme.
Nee, ja, doch, extrem bin ich ja immer mit solchen Sachen. Ja. Aber ich finde dann warum immer der Jahreswechsel? Deswegen bin ich pflichtig, die Wahl.
Ja, wahrscheinlich, weil davor die Völlerei stattgefunden hat oder so.
Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou.
Auf jeden Fall an alle Cheers-HörerInnen herzlich willkommen in 2025.
Hallöchen.
Genau, wir reden heute über Trends. Trends im neuen Jahr. Bin gespannt.
Ja, es hat sich tatsächlich, also eigentlich können wir dann auch hier abbrechen. Quatsch,
nein!
Also nee, es hat sich gar nicht, also das Weinjahr ist ja immer so ein bisschen anders. Das Weinjahr beginnt irgendwie so, auch marketingtechnisch, PR-technisch beginnt das immer so eigentlich so im März, ja, März, Ende März, Anfang April. Und zu Beginn des neuen Jahres, also so im Februar, da wird dann meistens prognostiziert, dann auch so im Zuge der Prowein 2025, welche Trends die Weinbranche erwarten wird, also was auf die Weinbranche zukommt.
Aber so ein paar.
Ja.
Ein paar Dinge kann man jetzt schon sehen.
Aber selbstverständlich.
In Luz, großer Kristallkugel.
Darüber sprechen wir heute.
Aber jetzt erstmal.
Wir sprechen heute über natürlich nicht nur so, was sich aktuell getan hat, das Trinkverhalten, wie sich das verändert hat, sondern natürlich sprechen wir auch praxisnah darüber, ja, welche Weine irgendwie im Kommen sind. Oder was geblieben ist.
Weißt du, worüber wir noch sprechen?
Über was, Jonas?
Über alkoholfreien Wein.
Yes.
Der Wein der Woche.
Geben Sie mal mit mir hier Gläschen. Ich weiß auch nicht, warum der Rainer kam und immer hoch.
Das hast du ja geschickt ausgesucht, so. Quasi zum Neustart ins Jahr.
Alkoholfrei, weiß. Und darüber haben wir ja schon mal eine sehr, also entalkoholisierter Wein, weil man darf ja eigentlich auch gar nicht mehr alkoholfreier Wein sagen. Das tolle Getränk läuft jetzt unter diesem unglaublich erotischem Namen, entalkoholisierter Wein. Da kriegt man richtig Bock. Ist leider so.
Darf man das nicht mehr sagen, ja.
Ja.
Das ist rechtlich nicht erlaubt, wahrscheinlich. Okay.
Wir haben zum Thema alkoholfreier bzw. entalkoholisierter Wein auch eine sehr ausführliche Folge aufgenommen, nämlich Folge Nummer 29.
29. Yes. 29. Ich habe das jetzt mal auf Englisch gesagt, weil wir auch viele.
Ja, du hast vollkommen recht, ja.
Cheers. Viele Leute haben, die uns in England oder Spanien hören. Zum Wohl. Cheers.
Also, ich habe mal gerade reingerochen und ich habe auch mal ein Schlückchen genommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, könnte ein bisschen mehr Kraft haben.
Ne? Genau.
Ein bisschen mehr Ausdruck, wobei ich dann wiederum sagen muss, wäre das eigentlich ein guter, entalkoholisierter Wein zum Verschorlen. Also wenn du da jetzt noch so ein bisschen
Sprudel.
Zitrone reinmachen.
Und dann Sprudel rein.
Sprudel und vielleicht auch ein paar Eiswürfelchen.
Ja, das ist nice.
Wie man normalerweise natürlich keine Weinschorle trinkt. Aber ich finde, so ein bisschen Zitrone peppt das Ganze, glaube ich, ganz gut auf. Und kann, finde ich, kann, glaube ich, eine sehr gute Alternative sein. Also für mich ist es kein Ersatz, aber es kann eine gute Alternative sein. Und gerade wenn man halt eben keinen Alkohol trinken möchte oder kann oder wie auch immer, dann ja, kann das funktionieren. Wobei man halt natürlich immer den Alkohol entzieht. Alkohol ist Geschmacksträger, ja, also ein bisschen wie die Butter im Mürbeteig. Wenn sie weg ist, ist halt auch irgendwie fad. Und deswegen versucht man das ja immer durch Süße oder andere geschmacksgebende Stoffe, aromatisierende Stoffe wie Gewürze, Teeauszüge zu pimpen. Ne?
Yeah.
Ja. Ja.
So, jetzt nochmal angestoßen.
Yep. Cheers.
Cheers.
Das war gar nicht spucken heute hier.
Hol deine Glaskugel raus, Lou.
Ich hole meine Glaskugel raus, ja.
Wir sprechen über, ja, wir haben es eben schon gesagt, die Trends im Weinmarkt 2025. Schon so ein bisschen der Forecast. Du hast ja eben schon gesagt, kommt meist dann erst im April mit der ersten großen Weinmesse.
Ja.
Aber was steht an in 2025?
Also das, was natürlich zum aktuellen Zeitpunkt überall Thema ist einfach, und darüber haben wir auch schon in 2023 gesprochen, was wir für 2024 prognostiziert haben, gilt auch, also für 2025 ist einfach, dass der globale Weinkonsum sinkt. Und das ist teilweise auf veränderte Konsumgewohnheiten zurückzuführen. Die jüngere Generation, also meine Generation, die Millennials, aber natürlich auch die Generation Z, konsumieren weniger Wein und anstelle von Wein oft lieber alkoholfreie Alternativen. Ich würde aber sagen, und das hat man auch jetzt schon ganz gut feststellen können, dass der Rückgang nicht nur auf den Verzicht auf Alkohol und ein ja, sich veränderten Lifestyle, Lebensstil, also mentale Gesundheit, aktiver Lebensstil zurückzuführen ist, sondern auch auf andere Präferenzen. Mhm. Also es geht nicht nur darum, wir möchten weniger Alkohol trinken, sondern es geht auch darum, ja, wir finden Craft-Biere beispielsweise, das sieht man statistisch ganz schön, und auch Cocktails einfach interessanter.
Kann man denn irgendwie sehen, welche Weine besonders betroffen sind?
Rotwein.
Nein.
Ja, Rotwein-Nachfrage sinkt, dafür steigt aber die Nachfrage nach frischen Weißwein. Also nicht nur einfach nach Weißwein, sondern insbesondere frischen Weißwein, Roséwein, und die Nachfrage nach Schaumwein hat deutlich zugenommen.
Ja, das liegt an unserem Podcast.
Ah, selbstverständlich, natürlich. Und die UEV berichtet sogar, dass weiße und roséfarbene Weine mittlerweile über die Hälfte des globalen Weinkonsums ausmachen.
Hilf mal UIV.
Das erkläre ich dir heute im Weinlexikon.
Ah, ich bin gespannt.
Ja, ist eine sehr, sehr wichtige Quelle.
Stay tuned, ne?
Wenn man sich so mit Statistiken in der Weinbranche auseinandersetzen möchte, dann ist die UIV ja die Anlaufstelle, aber das erkläre ich gleich nochmal kurz. Und auch sehr interessant, der Absatz von Wein aus der Bag-in-Box steigt. Wenn auch nur leicht, aber er steigt.
Warum?
Ich denke einfach, dass Bag-in-Box, das ist mal so eine Interpretation der Trends, der Statistiken.
Muss man kurz sagen, für alle, die es nicht wissen, das ist Wein aus dem Schlauch, ja, der im Schlauch ist und dann in so einem Pappkarton kurz drin, ja, ist, den man sich elegant in den Kühlschrank stellen kann, um immer nachzuzapfen.
Ja. Ja, was glaubst du denn? Ich glaube halt einfach, dass es den Nerv der Zeit trifft, ne? Ich denke, dass die Gründe vielfältig sind, aber sicherlich spielt hier der Trend zu nachhaltigeren und auch praktischeren Verpackungen eine große Rolle. Und man muss schon sagen, für den Moment bleibt es eine Nische, also vor allen Dingen in Deutschland, aber eine Nische, die sich zunehmend etabliert. Und das finde ich eigentlich sehr positiv. Und Nachhaltigkeit ist auch, um das nochmal zu erwähnen, nach wie vor ein riesiges Thema in der Weinbranche.
Was ist los und was ist Trend in 2025? Das ist heute das Thema bei Cheers. Unser Wein der Woche ist alkoholfrei oder entalkoholisiert, ja, wie man so schön sagt. Das ist auch definitiv ein Thema, was uns in 2025, ja, mehr beschäftigt, oder?
Ja, also letztes Jahr haben wir schon drüber gesprochen, wir haben eine Folge drüber gemacht. Mhm. Man hat so ein bisschen, also vielleicht haben wir in der Folge noch, also ich habe es eigentlich nie belächelt, ich sehe es halt immer als Alternative an, aber ich weiß, dass vor 2 Jahren zum Beispiel Leute gesagt haben, boah nee, alkoholfreier Wein, das geht ja gar nicht. Und die Branche hat es, also dieser Teil der Branche hat es mit Sicherheit nicht leicht, weil sie sich schon noch etablieren müssen. Sie müssen vor allen Dingen auch ihre höheren Preise rechtfertigen können vor den EndverbraucherInnen, weil, also ich sag mal so, viele Leute sagen ja so, ja gut, das ist ja entalkoholisierter Wein, also alkoholfreier Wein, also muss der ja schon billiger sein als normaler Wein.
Und
das
ist ja halt kein einfach, Alkohol drin.
Das ist einfach nicht der Fall. Und wenn man das mal so nimmt, hat man ja sogar einen Produktionsschritt mehr. Denn du musst ja erstmal den Wein machen und dann musst du ihn wieder entalkoholisieren. Und dann musst du noch mehr Gelder in Marketing und Co. stecken, damit das überhaupt wahrgenommen wird. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass entalkoholisierter Wein gleich billiger Wein ist. Also wie gesagt, dieser Teil der Branche muss schon aktuell viel dafür tun, aber erlebt auch gleichzeitig einen krassen Boom. Also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit sind alkoholfreie entalkoholisierte Weine so gefragt wie noch nie.
Um es mal in Relation zu setzen, ich habe mal nachgeschaut, der Marktanteil von alkoholfreiem oder, wie sagt man nochmal?
Entalkoholisierten Wein liegt
bei unter 1%.
Ja, ne? Ungefähr.
Aber es gibt ja halt ein wahnsinniges Wachstum.
Ja, und spannend ist auch, dass immer mehr WinzerInnen in die Qualität dieser Produkte investieren. Also es ist jetzt nicht einfach nur da, sondern man versucht, sich ernsthaft der Thematik anzunehmen, was ich sehr spannend finde. Einfach um geschmacklich ja möglichst nah an das klassische, ja, an das klassische heranzukommen, ne? Aber ich denke, das ist schon schwierig.
Ein Trend in 2025, der keinen Spaß macht, ist der Klimawandel. Sag mal, wie sieht's mit Rebsorten aus? Gibt es da Veränderungen? Ist da Bewegung drin?
Ja, die Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, das haben wir ja schon gelernt, sind überall anders. Demnach ist es immer schwer, sowas zu pauschalisieren. Mhm. Aber was man durchaus sagen kann, ist, dass das Bewusstsein auch hier geschärft wird für pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Auch das hat man vor 2, 3, 4 Jahren noch belächelt, wird aber zunehmend eine Thematik, die sich viele Weingüter annehmen. Und das ist auch wichtig, weil wir einfach bedingt durch diese Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt. Wir müssen da einfach ein bisschen umdenken. Aber es rücken auch Rebsorten in den Vordergrund, die einfach besser mit zum Beispiel Hitze umgehen können. Mhm. Also wie zum Beispiel Assyrtiko, Fiano oder auch Tannat. Also das kann schon sein, dass es da auch vielleicht irgendwann zu einer Verschiebung des Rebsortenspiegels kommt. Also das heißt, weißt du, so Chardonnay war in den 90ern auch erst Versuchsanbau. Ne? Also ich damit sagen will, es kann schon sein, dass wenn wir heißere Regionen haben, dass vielleicht irgendjemand mal auf die Idee kommt, okay, lass halt mal Assyrtiko im Kaiserstuhl pflanzen. Ne? Ist jetzt vielleicht nicht so regionaler Gedanke, aber es gibt auf jeden Fall auch Möglichkeiten, in dem Vitis vinifera-Bereich zu spielen. Und ja.
Du hast ja vorhin schon gesagt, die richtigen Trends und Hypes, die erkennt man eigentlich dann so erst im März, April eines Jahres. Aber wenn du jetzt schon mal drauf guckst, wie sieht's mit den Regionen aus? Gibt's da einen Trend oder vielleicht gar bevorstehenden Hype in 2025, den du schon siehst, wo du denkst, damit werden und müssen wir uns beschäftigen?
Besonders spannend finde ich ja die Entwicklung auf dem englischen Markt. Die Briten bauen ja schon sehr, sehr lange Wein an. Aber jetzt bauen sie halt eben so eine Art von Wein an, die wir dann auch mal irgendwie bekommen. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant. Die Rebflechten befinden sich hauptsächlich in Südengland, Wales und auf den Kanalinseln. Und in Großbritannien entstehen Schaumweine. Ich würde jetzt schon mal mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, in Champagner-ähnlicher Qualität.
Abgefallen, habe ich noch nie. Das habe ich noch nie im Blick gehabt. Nee.
Nee. Also deswegen sage ich, also Schaumwein aus England ist jetzt keine brandneue Geschichte.
Ja.
Aber es wird gerade immer mehr. Was ich aber viel, viel krasser finde, ist, dass die jetzt auch, was die Produktion von Stillwein, was von normalen Stillweinen angeht, richtig Gas geben.
Aber wie geht das? Ich meine, wenn du an England denkst, wettermäßig denkt man an viel nass von oben, oder? Und viel Regen, würde ich jetzt denken.
Ja, aber
ist nicht
halt
der ideale.
Ja, aber es ist halt
Klima.
Eben auch ein kühler Standort. Und das ist ja auch sehr interessant, was so Klimawandel und Trends angeht oder Entwicklung des Weinbaus angeht. Der Breitengrad, in dem früher Weinbau möglich war, der verschiebt sich halt durch den Klimawandel. Das heißt halt eben auch, dass neue Weinregionen dazukommen. Und ja, das Klima in England ist nach wie vor kühl und oft regnerisch. Deswegen spielt auch übrigens in England der Anbau von pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, also den Peavies, eine sehr, sehr große Rolle. Eigentlich müssen wir über England mal eine eigene Folge machen. Aber ich finde es total krass, dass da jetzt so cool Climate-Gewächse herkommen aus Spätburgunder, aus Chardonnay und natürlich auch den Schaumwein. Also ich finde es mega spannend und ich denke, dass das jetzt auch auf der diesjährigen Prowein ein Riesenthema sein wird.
Das ist ja abgefahren, habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel.
Ja. Und was ich auch sehr spannend finde, was weißt du denn über China und Wein?
Nicht viel.
Ja, weil das ist auch eine Entwicklung, die extrem spannend zu beobachten ist.
Ich würde wetten, dass die alles importieren.
Nee, also bereits jetzt gehört das Land zu den größten Traubenproduzenten weltweit und treibt den Weinbau wirklich, also macht einem fast Angst, mit einer so krassen Geschwindigkeit nach vorne. Und man sieht, und das ist eigentlich total faszinierend, wenn man sich dann das Konsumverhalten in China anguckt, da ist es genau umgekehrt. Also die ältere Generation hat eigentlich nie Wein getrunken, um es jetzt mal so ganz kurz anzureißen. Genau, nie Wein getrunken. Und die jüngere Generation gibt jetzt richtig Gas mit dem Konsum von Wein. Also das spielt natürlich auch, das spielen auch die gesellschaftlichen Schichten. Das spielt eine riesige Rolle in China. Aber jetzt wurde halt gesagt, ja, insbesondere der Konsum von Rotwein. Also das, was wir vor 60 Jahren oder 50 Jahren gesagt haben, das ist jetzt bei denen voll im Thema. Und jetzt gibt es halt immer mehr jüngere Menschen, die anfangen, Rotwein zu trinken und Weißwein zu trinken. Und.
Da sind wir beim nächsten Thema in Sachen Trends oder Abfrage von Trends in 2025. Chinesen auch weit vorne.
Dein Lieblingsthema?
Nutzung von Robotics und KI, künstlicher Intelligenz. Ja, wirklich, da lesen Drohnen die Weinberge teilweise.
Lesen? Ja. Nein.
Ja, logisch.
Nein.
Doch, die fliegen rüber, zack, 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 zack. Ich schicke dir ein Video. Nee, aber im Ernst, wie sieht's mit KI und Wein aus im Jahre 2025?
Ja, wird immer krasser.
Ja?
Ja, wird immer krasser.
Ja, natürlich. Warum soll ich denn daran vorbeigehen?
Ich denke,
das wäre unlogisch.
Wir sind nicht so schnell wie andere Branchen, ne? Wir sind halt in der Weinbranche tätig. Aber wird für einige Betriebe zunehmend interessant, um zum Beispiel den Erntezeitpunkt zu bestimmen. Einfach so als ergänzendes Tool, ja. Aber auch so im Bereich virtuelle Weinerlebnisse wird immer krasser. Und bestes Beispiel ist zum Beispiel auch die Dauerausstellung der Cité du Vin in Bordeaux. Mhm. Da war ich letztes Jahr unglaublich. Musst du unbedingt mal machen. Also kann ich wirklich nur empfehlen für alle, die irgendwie gerne sich so interaktive Museen geben. Also was die da auf die Beine gestellt haben mit KI und Animation und was weiß ich alles. Also wirklich, wirklich faszinierend. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ja. Ich hatte leider nur 4 Stunden Zeit, aber ich hätte echt 2 Tage drin verbringen
können. Aber einen Tag kann man da drin verbringen?
Mindestens.
Okay.
Ja, also wirklich das Krasseste, was ich letztes Jahr bereits erleben durfte, war in Girona in Spanien. Da war ich echt, also sowas habe ich noch nie erlebt. Und ich, also...
Und du hast schon eine Menge erlebt, wollte ich sagen.
Ja, also ich gehe ja sehr gerne und viel essen und alles drum und dran. Und das habe ich aber wirklich noch nie erlebt. Wir waren durch mit dem Menü und auf einmal kommt der Service einmal so eine VR-Brille an. Also wirklich so komplett abgespaced.
Nee, er hat einen getragen.
Nee. Wir haben VR-Brillen bekommen als Gäste. Wir saßen da, haben die Brille gereicht bekommen. Und dann haben wir, wir waren eigentlich schon durch mit dem Abschluss essen. Waren wir eigentlich durch. Und dann kam die da und sagt so, ja, wir wollten fragen, ob sie Interesse hätten, das zu testen. Wir sind eines der ersten Restaurants weltweit, die das halt eben machen. Und dann haben wir halt einen Süßwein hingestellt bekommen und ein Praliné aus der Patisserie. Und wir so, ja, sollen wir das jetzt einfach essen? Die so, nee, müsst ihr erst die Brille anziehen. Dann haben wir die Brille angezogen und dann haben wir diese Praliné in den Mund genommen und dann halt mit so einem Süßwein dazu. Und das kannst du dir nicht vorstellen, Jonas. Auf einmal wurde halt die Geschichte der Schokolade und halt eben des Süßweins vor unseren Augen erzählt. Und der ganze Raum, da gingen überall Blumen auf. Und also es war komplett crazy. Und du hast ja auch die Musik und so. Es war komplett abgefahren. Und du sitzt da wie ferngesteuert, weil du sitzt da am Tisch und machst so, weil du alles anfassen willst. Also es war total verrückt. Und ja, also das ist... wie gesagt, ein Thema in der Gastronomie, aber natürlich auch in Weinbars, in Vinotheken oder beispielsweise auch bei, weiß ich nicht, zum Beispiel, wenn du stell dir vor, du besuchst ein Weingut, ne, und du machst dann eine Weinbergsbegehung und die sagen halt so, und jetzt setzt ihr alle eure VR-Brillen auf und jetzt zeigen wir euch im Schnelldurchlauf, wie das Jahr im Weinberg stattfindet. Das kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Und ich denke, das sind so, ich finde es auch gar nicht beängstigend, sondern ich finde es total cool, weil du halt super viel Wissen streuen damit kannst und das ist so. Ja, war auf jeden Fall crazy, das wollte ich nur erzählt haben. Es war echt verrückt. Ja.
Sag mal, hast du in Sachen Weinauswahl noch ein paar Tipps für das Jahr 2025?
Yes. Also Champagner von kleineren Weingütern, also der sogenannte
auf die Eins. Champagner
WinzerInnen Champagner, Jonas. Genau, ist nach wie vor das Thema.
Okay.
Auf so ziemlich allen Weinkarten der Welt. Also wirklich ist nach wie vor einfach das Thema. Und im Grunde genommen stürzen sich auch alle auf die gleichen Weingüter, Champagnerhäuser, wenn man so will. Und aber auch da wird gegraben. Also die Sommelierie-Szene auf der ganzen Welt versucht immer neue Produzenten und Produzenten aufzutun. Und ja, also das ist auf jeden Fall ein riesiges Thema. Dann Burgund, ja, nach wie vor teuer, weshalb auch hier die Randgebiete des Burgunds interessant sind. Und ja, viele HändlerInnen halt eben auch auf der Suche nach dem Unentdeckten sind. Also die Randgebiete rücken verstärkt in den Fokus. Das war aber auch schon letztes Jahr der Fall. Aber man merkt halt einfach, dass Burgund ja einfach so langsam keinen Spaß mehr macht. Ne? Also persönlich komme ich mit den Preisen gar nicht mehr klar. Weshalb ich mich zum Beispiel wieder verstärkt in Bordeaux umgucke.
Abgefahren.
Ist natürlich, muss man mir jetzt nicht erklären, ist natürlich eine komplett andere Stilistik. Aber teils gibt's dort einfach großartige Weine für einen vergleichsweise schmalen Taler. Mhm. Und das ist halt so, ja, deswegen einfach Randgebiete rücken in den Vordergrund. Aber vielleicht führt es auch dazu, dass einfach andere Regionen in Frankreich wieder in die Pötte kommen.
Ja. Verstehe.
Mhm. Dann Weine aus Georgien. Die haben ja letztes Jahr richtig Gas gegeben. 2024 haben wir auch eine Folge zu gemacht.
92.
Nur irgendwie weiß ich jetzt nicht so wirklich, wie das mit der politischen Situation da aussieht. Tja. Also die könnten das halt einfach wieder 0, nichts einstampfen, muss man ganz ehrlich sagen. Bleibt auch spannend abzuwarten, wie sich das entwickelt. Ja, und ansonsten habe ich das Gefühl, dass frische Weiß und auch Rotweine aus Spanien, aber eben auch aus Portugal wieder verstärkt den Weg auf den Markt finden.
Das ist spannend.
Also man sieht ja eh schon anhand der Prognose von der UEV oder an der Statistik der UEV, dass halt einfach frische Weißweine und Roséweine, Schaumweine verstärkt nachgefragt werden. Rotwein nimmt ab. Ich habe aber das Gefühl, dass so Rotweine, die im Grunde genommen den Trinkfluss eines Weißweins implizieren, dass die richtig gute Chancen haben.
Okay.
Und ich glaube, da liegt es dann an der Kommunikation, dass man halt eben sagt, ja, temperiert halt eure Rotweine vernünftig, keine Ahnung, kriegt einen anderen Zugang zu Rotwein. Also wir müssen ja den Zugang kommunizieren. Aber ich habe das Gefühl, so dieses Mencia, dieses Garnacha, diese genialen Weine aus Portugal, aus Beirada und so, die einfach gekühlt unglaublich viel Spaß machen. Ich habe das Gefühl, dass da noch nicht Hopf und Malz verloren ist. Also da habe ich High Hopes, ja.
Behalten wir im Kopf, also Weiß- und Rotweine aus Spanien beziehungsweise eben auch Portugal, Stillweine könnten wieder oder könnten noch spannender werden als vorher. Georgien behalten wir im Kopf. Dann der Rand von Burgund. Bordeaux hast du erwähnt.
Zumindest, ist ja immer eine Geschichte von Angebot und Nachfrage. Und ich meine, die Preise, wie gesagt, in Burgund, die explodieren halt. Und das kann sich halt irgendwann gar niemand mehr leisten. Das wären einfach so Sammlergeschichten oder was auch immer. Und dann kann es natürlich sein, dass es da zu einer Verschiebung kommt. Ja? Und das fände ich irgendwie gar nicht so schlecht, dass man sich halt nicht nur auf Burgund und Co. konzentriert, weil die Etiketten so geil sind und weiß ich nicht, sondern dass sich das vielleicht wirklich dahingehend verschiebt, dass andere vergessene Regionen, die aber traditionelle Weine produzieren, dass die wieder in den Fokus rücken.
Und Good Old Champagne hast du erwähnt. Und da sind wir auch schon bei der Zusammenfassung. Nachhaltigkeit haben wir am Anfang drüber gesprochen.
Ja.
Also alternative Verpackungen oder Bag-in-Box werden immer relevanter am Markt. Dann haben wir über die alkoholfreien Alternativen gesprochen. Wächst die Kategorie absolut. In der Relation natürlich noch sehr, sehr klein. Aber ist absolut im Wachstum und im Kommen. Und vor allen Dingen, weil es eben an Qualität gewinnt.
Ja.
Neue Rebsorten. Und frische Weißweine, also leichte, kühle Weißweine und alternative Rebsorten, habe ich aufgeschrieben, sind im Kommen.
Mhm. Ja, Peewees auch, also alternative Peewees, Rebsorten, genau.
Schaumweine hast du erwähnt, bleiben Renner.
Ja.
Wegen unseres Podcasts Cheers.
Aber selbstverständlich.
Und dann haben wir über Technologie gesprochen.
Wir sind der
und
Motor,
KI.
Der Schaumweinmotor.
Haben über China, über Robots, über KI und Technologie gesprochen.
Ja.
Und das wird immer mehr, auch im Weinbau. Von der einfachen Überwachung bis hin, sehen wir auch in den Apps, zu personalisierten Weinempfehlungen.
Personalisierten
du hast auch keine App,
diese VR-Brillen.
Gibt es schon
halt
die Lou-App?
Wie, was?
Gibt es schon eine Lou-Schmidt-App?
Nein.
Nee, noch nicht.
Nein. Aber ich denke auch, dass diese VR-Brillen, wegen diesen personalisierten Weinempfehlungen, ich denke halt auch, dass wenn du zum Beispiel das nutzen kannst für eine Vinothek, kriegst du einfach eine Brille abgesetzt. Ne?
Und dann,
das wird crazy, wird das, ey.
So, bevor wir nochmal anstoßen mit unserem alkoholfreien Tropfen im neuen Jahr, haben wir noch das Wein-ABC und du hast vorhin ja schon geteasert, OIV.
Lou's Weinlexikon.
Die OIV oder auch Internationale Organisation für Rebe und Wein wurde 1924 als internationales Weinamt gegründet und hier handelt es sich um eine zwischenstaatliche Organisation, die sich mit Fragen rund um den Weinbau und der Weinproduktion befasst. Und sie versorgt, das ist ganz wichtig, die Erzeuger und halt eben alle Verbraucherländer von Trauben und Wein mit Informationen zur Entwicklung, von Vorschriften zur Minimierung von Handelshemmnissen und zur Förderung einer nachhaltigen Produktion und zum Schutz der Verbraucher. Das ist ein Satz, den ich gemopst habe von der OIV-Seite. Ja, weil es geht auch so ein bisschen darum, okay, was machen die überhaupt?
Ja.
Was ich aber viel, viel wichtiger finde, für alle, die studieren und auf Statistiken angewiesen sind, gilt, die OIV ist wirklich die zentrale Anlaufstelle für, wenn du eine These schreiben musst, wenn du irgendwie was verifizieren musst, dann immer zur UIV, weil das wirklich für mich eine, wenn nicht die zuverlässigste Quelle ist, die es gibt. Also wenn du jetzt wissen willst, okay, wie entwickelt sich die ökologische bewirtschaftete Fläche, Jesus Maria, wie entwickelt sich die ökologisch bewirtschaftete Fläche im Vergleich Spanien, Frankreich? Das findest du alles da und die bringen regelmäßig Reports raus und so. Das ist wirklich super und es war mir wichtig, das ins Weinlexikon zu nehmen, weil es wirklich die wenigsten kennen. Also die wenigsten kennen die UIV, selbstgestandene Leute aus der Weinbranche. Also wenn es um irgendwas geht, um irgendwelche Trends, um irgendwelche Prognosen, UIV abspeichern, sehr wichtig.
Und jetzt startet gleich mit einer guten Tat ins neue Jahr, aktiviert die Glocke und empfehlt doch Cheers einfach weiter, weil wir freuen uns darüber, wenn die Cheers-Community wächst und wächst. Und wenn ihr Fragen habt,
dann
Lu beantwortet sie gerne, cheers@edeka.de oder eben hier, wie Lu sagte, in die Shownotes oder ihr schreibt das Ganze bei Instagram bei uns rein, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Do it now!
Yes.
It's 2025! So, jetzt ist mal an der Zeit, oder? Und verpasst keine Folge mehr. Es gibt uns immer montags frisch.
Yes.
In diesem Sinne, cheers.
Bis nächste Woche.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.